SWR 2 Wissen.
Wenn ich sitze, habe ich keine Probleme. Aber wehe dem, ich leg mal auf den Rücken. Da kriege ich keine Luft, dann japs ich wie ein Karpfen. Weil ich habe ein zu dickes Herz und das drückt dann auf der Lunge. Das ist festgestellt worden.
Dass der Berliner Patient schwer krank ist, sieht man ihm sofort an. Die Beine sind massiv angeschwollen, voller Wasser. Selbst im Sitzen bekommt er kaum Luft. Herzschwäche oder, medizinisch ausgedrückt, Herzinsuffizienz lautet seine Diagnose. Die Krankheit wurde viel zu spät erkannt. Alles Mögliche hatte die Hausärztin zuerst versucht.
Weil immer die Beine so dick waren, dann hat mir meine Ärztin Kompressionsstrümpfe verschrieben. Und da hatte ich so viel Wasser drin, haben wir rübergezogen, haben wir die ganze runtergehauen.
Statt Stützstrümpfen hätte er aber besser Herzmedikamente bekommen sollen. Dann wäre er jetzt kein Pflegefall. Und mit diesem Schicksal ist er nicht alleine. Etwa 2 Millionen Menschen leiden in Deutschland an einem zu schwachen Herz, oft unerkannt. Moderne Betreuungskonzepte werden ihnen so vorenthalten. Das muss sich ändern, meint jetzt die Kardiologie, die Wissenschaft von den Krankheiten des Herzens.
Herzschwäche. Eine Sendung von Horst Groß.
Rund 3 Milliarden Mal schlägt das Herz während eines Menschenlebens. Dabei pumpt es die ungeheure Menge von 200 Millionen Litern Blut durch den Körper. Das Volumen eines kleinen Sees. Und das ohne die geringste Pause. Aber zu hoher Blutdruck, Gefäßverkalkung oder einfach nur das Alter können dem Herzmuskel zusetzen. Dann verliert er an Kraft. Es kommt zur Herzschwäche. Am Anfang sind die Symptome diskret. Ein bisschen mehr Luftnot beim Treppensteigen, ein wenig dickere Beine am Abend. Die Betroffenen merken lange Zeit nicht, dass da mit dem Herzen etwas nicht stimmt.
Man muss sich das so vorstellen, dass eben das Herz als Pumpe für den Gesamtkreislauf verantwortlich ist.
So erklärt die Kardiologin Hildegard Wulff ihren Patienten am Polikum in Berlin-Friedenau das Problem.
Und die Muskulatur, die benötigt wird, um halt eben eine Treppe zu steigen, die muss versorgt werden mit sauerstoffangereichertem Blut. Und wenn dieses sauerstoffangereicherte Blut nicht mehr ausreichend bis in die Muskulatur gepumpt werden kann, dann ermüdet die Muskulatur und das merkt man.
Eine Herzschwäche muss möglichst frühzeitig erkannt werden. Dann kann man mit Medikamenten das Fortschreiten der Krankheit bremsen.
Ja, das ist halt eben auch das Problem, dass die Herzschwäche häufig erst sehr spät erkannt wird und andere Dinge, die halt eben als Symptome im Vordergrund stehen, so dass die Patienten häufig erst andere Ärzte aufsuchen, wie zum Beispiel den Lungenfacharzt, weil wenn das Symptom Luftnot im Vordergrund steht, denkt man natürlich, die Lunge ist beeinträchtigt und man lässt das erstmal durch einen Lungenfacharzt untersuchen.
Das müsste eigentlich nicht sein, denn mit einer harmlosen Untersuchung kann man in wenigen Minuten die richtige Diagnose stellen.
Und für uns Kardiologen sicherlich die wichtigste Untersuchung ist dann die Ultraschalluntersuchung des Herzens, wo wir das Herz direkt bildlich darstellen können, die Pumpfunktion des Herzens sehen können.
In der Regel wird die Herzinsuffizienz mit Medikamenten behandelt. Der Arzt wird den Blutdruck normalisieren, Herzrhythmusstörungen beheben und die Druckbelastung des Herzens optimieren. Und oft ist es auch überschüssiges Wasser, das aus dem Körper entfernt werden muss.
Das Thema mit der Tabletteneinnahme ist insofern relativ einfach für uns Kardiologen, weil mit Beginn der Therapie merken die Patienten meistens schon eine deutliche Linderung. Und das motiviert sie natürlich auch, daran festzuhalten und auch an dem Weiteren dann teilzunehmen.
Tückisch an der Herzinsuffizienz ist, sie neigt zur Instabilität. Eine Medikamentenkombination, die einmal gut funktioniert hat, garantiert keinen Langzeiterfolg. Plötzlich, ohne erkennbare Ursache, kann sich die Herzleistung verschlechtern. Dann müssen die Medikamente schnell angepasst werden. Auch die regelmäßige Selbstkontrolle von Gewicht, Blutdruck und Puls schützt nicht vor solchen bösen Überraschungen. Denn diese Werte schwanken von Tag zu Tag. Ob dahinter eine gefährliche Tendenz steckt, das macht nur die Computerauswertung sichtbar. Und genau das ist die Idee, die sich hinter dem Begriff Telemedizin verbirgt.
Telemedizinzentrum, Schwester Sagna, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich habe jetzt mal eine Frage.
Hier am Klinikum Brandenburg wird die Telemedizin unter realen Bedingungen getestet. Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz bekommen die speziellen Überwachungsgeräte mit nach Hause.
Kann man den da mal nachgucken?
Da kann man nachgucken. Warten Sie mal einen kleinen Moment. Ich mache mal Ihre Akte auf.
Der Nutzen ist davon, dass man damit ja praktisch täglich eine ärztliche Visite hat. Man wird bestimmte Parameter, bestimmte Vitaldaten werden täglich untersucht und in ihrem Verlauf und ihrer krankhaften Veränderung interpretiert und somit praktisch durch tägliche ärztliche Visite ein Krankheitsverlauf sehr frühzeitig erkannt werden kann.
Professor Michael Oeff, Chefarzt der Kardiologie am Klinikum, hat das Telemedizinzentrum mit ins Leben gerufen.
Also wir haben dem Patienten eine Waage mit nach Hause gegeben, ein Blutdruckmessgerät, ein EKG-Gerät, einen interaktiven kleinen Monitor, auf dem er bestimmte Sachen eingeben und anfragen kann und in dem er auch eine Rückkopplung kriegt über seine Daten. Da wird zum Beispiel der Blutdruck dargestellt, dass er weiß, wie stehe ich mit meinem Blutdruck. Und er kann auch im Notfall ein EKG direkt übertragen, dass das von ihm angelegt wird und wir dann schwere Herzrhythmusstörungen zum Beispiel hier direkt im Monitor sehen und erkennen.
Für die Datenübertragung ist das normale Handynetz verantwortlich. Deshalb funktioniert die Telemedizin auch so überraschend unkompliziert. Man braucht nur eine Steckdose in der Patientenwohnung und ein sicheres Plätzchen für die Geräte. Fertig. Zusätzliche Kabel oder Datenleitungen entfallen. Ein kleines Dorf im brandenburgischen Umland. Hier wohnt die Herzpatientin Frau B.
Na was denn? Na komm her, komm.
Sie ist alleinstehend und wegen ihrer Herzschwäche auf starke Medikamente angewiesen. Und zum Hausarzt sind es schon ein paar Kilometer. Trotzdem fühlt sie sich zu Hause sicher. Dank der Telemedizin. Jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr misst sie unter den Augen ihrer 5 Katzen die Vitalwerte.
Jetzt lege ich die Manschette an. Und die Manschette muss ja immer so sein, dass hier das Kabel auf den Arm kommt. Und dann schalte ich an. Aber jetzt wird der Blutdruck höher sein, ist ja Tag. Und die Geschichte wird dann hier auf dieses Display übertragen. So, das war alles.
In der Wohnküche, gleich neben dem Katzenkratzbaum, stehen die Geräte auf einem kleinen Zierdeckchen. Und sie ist auch stolz darauf, dass man ihr das alles hier anvertraut hat.
Ich habe diese Geräte seit 1,5 Jahren, weil ich einen Herzkollaps gehabt habe. Und da ging es mir eben sehr schlecht und auch mit einem sehr hohen Puls. Und danach habe ich diese Geräte hier bekommen.
Bereits im Krankenhaus hat man sie mit der Technik vertraut gemacht. Frau B. war also klar, worauf sie sich einlässt. Trotzdem, ist so viel Hightech für einen älteren Menschen nicht auch eine Zumutung?
Nein, also ich muss sagen, das geht einem dann wirklich in Fleisch und Blut über. Und ich habe von Anfang an keine Probleme gehabt. Keine. Das ist für mich eine Sicherheit. Ich kann mich kontrollieren und ich werde kontrolliert. Denn zum Arzt geht man vielleicht doch nicht so schnell. Ja?
Und sie hat sich auch schon davon überzeugen können, wie hilfreich die Telemedizin sein kann.
Also ich habe das zum Beispiel ja auch zu Weihnachten gar nicht gemerkt, dass ich so einen wahnsinnig hohen Puls schon morgens nach dem Aufstehen habe. Habe ich ja gar nicht gemerkt. Und dann habe ich gemessen und habe gedacht, oh, jetzt ist der Apparat kaputt. War aber nicht kaputt. Die Konsequenz war der Anruf vom Krankenhaus aus. Und ich habe dann sofort auch meinen Hausarzt angerufen und habe um einen Termin gebeten und bin dann zu ihm hin. Und dann wurde die Dosierung der Medikamente etwas erhöht.
Diese frühe Intervention hat ihr wahrscheinlich einen längeren Krankenhausaufenthalt erspart. Und genau hierin liegt auch der besondere Nutzen dieses Überwachungssystems.
Es werden Krankenhausaufenthalte erspart, etwa 15% weniger im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die eine ähnlich schwere Erkrankung hat, aber nicht telemedizinisch untersucht werden. Und auch ähnliche Größenordnung an Krankenhaustagen wird erspart, sodass, wenn die Patienten ins Krankenhaus kommen, dann auch früher wieder entlassen werden können.
Bei den richtigen Patienten eingesetzt, macht die Telemedizin also auch ökonomisch Sinn. Doch noch wird mit Modellversuchen geforscht, wie man die Technik optimal nutzt. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass in Zukunft nicht nur die Brandenburger Herzpatienten von der Telemedizin profitieren werden. Bundesweite Systeme sind denkbar und auch sinnvoll. Professor Stefan Gielen, Kardiologe an der Universität Halle, beschäftigt sich seit Jahren wissenschaftlich mit dem Thema Herzinsuffizienz und Sport.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen in Halle. Kommen Sie doch mit rein.
Gezielte körperliche Aktivität verbessert bei Herzschwäche das Leistungsvermögen und damit die Lebensqualität. Dieses Betreuungskonzept, der Herzsport, ist längst bundesweit verfügbar, auch wenn die meisten Patienten wahrscheinlich noch nie etwas davon gehört haben. Aber Sport bei Herzschwäche? Klingt das nicht paradox? Sollten die Patienten da nicht eher den Schongang einlegen?
Noch in den 80er Jahren hat man in den kardiologischen Lehrbüchern nachlesen können, dass Patienten mit Herzinsuffizienz sich körperlich schonen sollen. Sie sollten sich möglichst mehrere Pausen am Tag in ihrem Tagesablauf gönnen. Und wenn das alleine nicht ausreicht, durchaus auch zwischendurch hinlegen und generell in ihrem Leben kürzer treten. Das waren die offiziellen kardiologischen Empfehlungen in den 80er Jahren.
Und die waren schlichtweg falsch. Aber das weiß man erst seit kurzem. Regelmäßiger Sport ist für diese Patienten weder gefährlich, noch schadet er dem Herz. Ganz im Gegenteil. Die zusätzliche körperliche Aktivität macht die Folgen der Herzschwäche zumindest teilweise wieder rückgängig. Und wer sich einmal überwunden hat zu einer solchen Sportgruppe, der macht in der Regel auch positive Erfahrungen. So wie dieser Berliner Patient beim wöchentlichen Training am Auguste-Victoria-Klinikum.
Also ich sage ganz ehrlich, als ich das erste Mal dann hier war und das gesehen habe, habe ich geschmunzelt und gelächelt. Dachte, naja, aber Sie sehen, ich bin jetzt dritte Jahr hier. Die Übungen, die Sie hier zum Teil machen, die sind also so speziell darauf eingestellt, dass es also was bringt.
Physiotherapeuten, die solche Gruppen leiten, sind besonders qualifiziert. Bernd Koppelin weiß also sehr genau, was er seiner Truppe zumuten darf.
Man versucht halt, also Herzsportgruppen immer die Ausdauerbelastung möglichst spielerisch, mit spielerischen Elementen zu machen. Einfach damit die Patienten gar nicht so sehr mitbekommen, dass sie sich belasten.
Er passt auch auf, dass die Kursteilnehmer nicht zu übermütig werden.
Man muss sich überwinden, aber natürlich jetzt nicht so weit in die Belastung reingehen, dass man völlig außer Atem gerät.
Sportliche Aktivitäten sind zwar für die meisten Patienten mit Herzinsuffizienz sinnvoll, aber eben nicht für alle.
Der Arzt, der stellt halt fest, ob derjenige Gruppensport geeignet ist. Und das ist halt Voraussetzung, dass derjenige sich überhaupt anmelden darf.
Dass Sport bei Herzinsuffizienz funktioniert, weiß man schon länger. Doch auf der Suche nach der Erklärung hierfür hat die Medizin nun Überraschendes entdeckt.
Die Herzinsuffizienz ist ja keine Erkrankung wie eine Lungenentzündung, bei der ein einziges Organ betroffen ist und der Rest des Körpers weitgehend intakt, sondern es ist eine generalisierte Erkrankung, die alle Organsysteme einbezieht.
Medizinisch gesehen löst die Herzschwäche im Organismus eine generalisierte Entzündungsreaktion aus. Ganz so, wie man es von anderen schweren Erkrankungen, etwa einem Krebsleiden, kennt. Diese Entzündung greift auch die Muskulatur an. In den Muskelzellen stockt der Stoffwechsel und es kommt zum Muskelabbau.
Warum es im Rahmen der Herzinsuffizienz zu dieser Entzündungsreaktion kommt, ist bis heute nicht völlig klar. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Eine Theorie besagt, dass durch eine Wassereinlagerung in der Darmwand die Darmwand nicht mehr völlig dicht gegenüber Bakterien ist und diese Bakterien teilweise in die Darmwand eindringen können und darüber eine sterile Infektionsreaktion auslösen. Das ist diese sogenannte Darmhypothese. Ja. Und es gibt auch die zweite Hypothese, dass man sagt, es kommt in der Peripherie, gerade auch im Muskel, durch die verringerte Pumpleistung des Herzens zu Situationen, wo die Durchblutung nicht den Sauerstoffbedarf befriedigen kann. Und im Rahmen dieser Ischämie-Reperfusionssituation entwickelt sich dann durch diese kurzzeitige Durchblutungsstörung dort eine sterile Entzündung. Das sind die beiden Hypothesen.
Das Forscherteam um Professor Gielen wollte es nun genau wissen. Mit einer spektakulären Studie ist man dem Zusammenhang zwischen Herzschwäche, Muskelschwund und sportlicher Aktivität auf den Grund gegangen.
Der Ansatz der Studie ist der gewesen, dass wir gesagt haben, wir nehmen Patienten mit Herzinsuffizienz und gesunde Kontrollprobanden, entnehmen bei denen unter örtlicher Betäubung Muskelproben und führen dann bei beiden Gruppen ein Trainingsprogramm über 4 Wochen durch und schauen, inwieweit durch Training sich dieses Ungleichgewicht von Skelettmuskelabbau und Aufbau wieder normalisiert.
Eine Muskelzelle im Abbau enthält vermehrt die hierfür typischen Proteine. Man kann also unter dem Mikroskop erkennen, ob sportliche Aktivität den krankhaften Abbauprozess in den Muskelzellen stoppt.
Nach 4 Wochen Training, was eine erstaunlich kurze Zeit ist, ist der Spiegel in den Zellen praktisch wieder auf ein normales Niveau abgesunken, vergleichbar den gesunden. Und dadurch kann man schon postulieren, dass das über längere Zeit dazu führt, dass der Muskelabbau gestoppt wird und gegebenenfalls auch wieder der Muskel an Masse zunimmt.
Mit diesem Nachweis hat das Forscherteam um Professor Gielen Pionierarbeit geleistet. Sport als Therapie.
Selbst wenn Sie Ihre Tabletten perfekt einnehmen, haben Sie maximal 10% Zuwachs an Leistungsfähigkeit. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was Sie durch Trainingsprogramme erreichen. Das heißt, die Medikamente sind wichtig, um die Lebenserwartung zu verlängern.
Und der Herzsport hilft, die verlorene Lebensfreude zurückzugewinnen. Noch fehlen bislang wirklich überzeugende Konzepte, um den Patienten diese Erkenntnisse nahezubringen. Die Berliner Kardiologin Frau Dr. Wulff versucht in der täglichen Beratungspraxis ihr Bestes, scheitert dabei aber immer wieder am Motivationsproblem.
Ich würde jetzt mal so denken, mittlerweile bin ich ganz geschult da drin, aus meinen eigenen Erfahrungen, und ich würde sagen, ich kann vielleicht 20-30% überzeugen.
Allzu gerne wird den Patienten dann Bequemlichkeit unterstellt, aber das ist ein Vorurteil. Denn die Herzschwäche ist eben eine sehr komplexe Erkrankung, die auch das Seelenleben beeinflusst. Etwa jeder 5. Patient mit Herzinsuffizienz leidet an einer schweren Depression. Da steht einem der Sinn nicht unbedingt nach Sport. Meist offenbaren die Patienten ihre Sorge auch erst, wenn man gezielt nachfragt. Und diese heiklen Fragen werden zu selten gestellt. Hier, an der Spezialabteilung für Herzinsuffizienz der Universität Heidelberg, schenkt man dem Problem dagegen besondere Beachtung. Hier gehören deshalb auch Psychologen mit zum Team. Oberarzt Dr. Philipp Rake leitet die Abteilung. Er führt uns zu einem Patienten, der gerade eine solche depressive Krise hinter sich gebracht hat.
Ein junger Mann, Anfang 40, lange schwere Krankheit, jetzt von uns wieder sozusagen stabilisiert und wartet jetzt auf unserer Station auf eine Herztransplantation auf dieser Hochdringlichkeitsliste und wird hier sicher noch einige Zeit verbringen bei uns. Und da muss man es dem Patienten natürlich so angenehm wie möglich machen. Ja.
Also ich hatte den Druck auf der Brust gar nicht als Herzinfarkt gedeutet. Ich bin von, wie gesagt, nachts um 2 wach war und habe morgens erst um 6 Uhr den Notarzt gerufen. Ne? Und das war natürlich total falsch. Ne? Und da war dann die Herzleistung auch schon bei 20%.
Und nun ist er als Schwerkranker ans Bett gebunden, verkabelt, an zahlreiche Medikamentenpumpen angeschlossen, die sein zu schwaches Herz stabilisieren. Trotzdem, mitten in dem Getöse von Technik und Überwachungsgeräten, macht er täglich seine Übungen.
Man ist halt geschwächt, ne? Man kann keine große Strecke mehr gehen. Treppensteigen ist auch schon fast ein Unding. Ne? Braucht man halt Luftnot. Ne? Man wird dann auch irgendwo schwach. Man merkt halt auch in den Beinen, dass sie immer schwerer werden, weil die Muskulatur ja halt dann auch nicht mehr so da ist. Ne? Weil man sich dann doch nicht mehr so viel belastet. Ne?
In einer solchen Situation nicht den Mut zu verlieren, diese Herausforderung schaffen die wenigsten.
Weil ich habe ja auch zwischendrin so einen kleinen Nervensammelbruch gehabt. Ne? Also die ganze Situation hier, das hat mich also total fertig gemacht. Ne? Und jetzt im Moment ist das auch soweit okay. Ne?
Intensive Gespräche und Medikamente haben ihn aus dieser Krise geholt. Doch viele andere Patienten, die aufgrund ihrer Herzschwäche in einer ähnlichen Situation sind, trauen sich einfach nicht, ihren behandelnden Arzt um Hilfe zu bitten.
Ich weiß nicht, ob das jeder braucht, also, aber ich kann es eigentlich nur jedem raten, eigentlich, von der Situation ist, ne? Weil man kommt teilweise einfach nicht mehr, dann wirklich bis zu einem gewissen Punkt nicht mehr allein klar damit. Ne? Und wo ich dann das Gespräch mit denen hatte, da war das dann doch die Perspektive nach oben eigentlich wieder doch ziemlich groß. Ne? Also, dass man da wieder so ein bisschen aus dem Loch gezogen wird. Ne?
Schließlich gibt es auch Hoffnung für ihn, die geplante Herztransplantation. Seit 1967 ist diese ultimative Therapie der schwersten Herzinsuffizienz möglich. Komplikationen, wie etwa die Abstoßungsreaktion, hat man mittlerweile sehr gut im Griff.
As you know, heart transplantation is not a curative procedure. I must say, I thought that our initial mortality was going to be much higher.
1967 berichtet der südafrikanische Herzchirurg Christian Barnard im Fernsehen über die erste geglückte Herztransplantation. Was als medizinisches Experiment begonnen hat, ist mittlerweile fast zum Routineeingriff geworden. Doch geht der Wunsch nach einem neuen, gesünderen Herz für die meisten Betroffenen nicht in Erfüllung. Der Hallenser Kardiologe Stefan Gielen.
Das Problem, was sich aber jetzt in den letzten Jahren zunehmend verschärft, ist diese wahnsinnige Diskrepanz zwischen der Zahl der Patienten, die behandelt werden müssen, das sind in Deutschland fast 2 Millionen, und der Zahl der Spenderherzen, die pro Jahr zur Verfügung stehen, das sind momentan knapp 300. Das heißt, hier wird schon völlig deutlich, dass das keine Therapieoption für die Breite der Betroffenen ist, sondern nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Gesucht wird also eine Alternative zur Herztransplantation, die nicht nur wenigen, sondern allen Betroffenen zur Verfügung steht. Und eine solche Alternative gibt es tatsächlich, das Kunstherz. Diese sogenannten Assist-Systeme haben mittlerweile ihre technischen Kinderkrankheiten hinter sich gelassen. Aus sperrigen Apparaten, die ein ganzes Krankenzimmer füllen, sind Minipumpen geworden. Man pflanzt sie einfach in den Brustkorb ein. Dort unterstützen sie das schwache Herz und normalisieren seine Pumpleistung.
Ich habe davon noch nie was gehört. Ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt, dass man maschinelle Teile in Menschen reinbauen kann, die einem helfen zum Weiterleben.
Berichtet ein Patient, bei dem wegen einer Herzmuskelentzündung schnell gehandelt werden musste. Da war keine Zeit mehr, um auf ein Spenderherz zu warten.
Man hat mir das ausführlich erklärt. Ich habe mir das angeguckt, angehört. Und normalerweise werden solche Patienten lange darauf vorbereitet, auf so einen Eingriff. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich musste das quasi über Nacht machen lassen, damit mein Herz wieder normal weitermachen kann.
Wer ihm gegenüber sitzt, ahnt nicht, dass in seiner Brust ein mechanisches Herzunterstützungssystem arbeitet.
Ich habe im Brustkorb eine Pumpe sitzen, die an das Herz angeklemmt ist und die dann die Arbeit des Herzmuskels hauptsächlich übernimmt. Und da das ganze System ja auf einer elektrischen Basis ist, dann habe ich hier links und rechts 2 Akkus, die die ganze Sache mit Strom versorgen. Die halten ca. 18 Stunden und das ist das ganze System.
Die Akkus für die Herzpumpe stecken in einem Gürtel, den er um die Hüfte trägt. Das ist das Einzige, was ihn im täglichen Leben an sein künstliches Herz erinnert.
Ich mache momentan keine schweren Arbeiten, also ich hebe hier keine 50 Kilo hoch, das kriege ich sowieso nicht hin. Aber einen normalen Tagesablauf kann man voll bewältigen. Ich mähe meinen Rasen, ich schneide meine Hecke, ich wasche ab, ich sauge Staub, ich gebe den Hund spazieren. Das sind alltägliche Sachen, aber auch die muss man irgendwie auf die Reihe bekommen.
Mit den Mini-Herzpumpen hat ganz offensichtlich eine neue Ära in der Behandlung der schweren Herzinsuffizienz begonnen. Professor Gielen von der Universität Halle.
Die mechanischen Unterstützungssysteme haben eine große technische Entwicklung jetzt hinter sich und erreichen momentan fast schon die Überlebensraten der Transplantation, sodass eigentlich zu erwarten ist, dass sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Transplantation zum Teil auch verdrängen werden. Also immer häufiger setzen wir auch hier in Halle Assist-Systeme für den linken Teil des Herzens ein, mit der Zielsetzung, den Patienten damit dauerhaft zu stabilisieren.
Doch wer weiß, vielleicht werden eines Tages sowohl Herztransplantationen als auch Minipumpen überflüssig. An der Universität Heidelberg tüftelt man gerade an einer Therapie, die den Herzmuskelzellen einfach wieder ihre verlorene Kraft zurückgibt. Denn im Gegensatz zur normalen Muskulatur kann sich der angeschlagene Herzmuskel nicht von selbst regenerieren. Dazu müsste man die defekten Stoffwechselvorgänge in der Herzmuskelzelle reparieren. Und das könnte tatsächlich funktionieren. Oberarzt Dr. Rake nimmt uns mit in das kardiologische Forschungslabor an der Universität Heidelberg.
Okay, also wir sind jetzt hier in unserem Labortrakt. Und hier findet letztlich die Herzforschung statt. Wir untersuchen unter anderem die molekularen Ursachen der Herzinsuffizienz. Auf der anderen Seite versuchen wir hier molekulare Therapien, wie zum Beispiel Gentherapie, weiterzuentwickeln.
Bunt leuchtende Schälchen liegen vor der Biologin im Labor der Heidelberger Kardiologie. Aber hier werden keine neuen Farbstoffe entwickelt.
Das wäre zum Beispiel so ein Gentherapieversuch. Da prüfe ich jetzt nach, ob die Gentherapie funktioniert hat, ob das, was wir reingebracht haben, auch tatsächlich dort angekommen ist.
Der leuchtende Farbstoff macht hier die Moleküle sichtbar, die für die Herzinsuffizienz verantwortlich sind. Dr. Rake und seine Kollegen an der Uni Heidelberg versuchen jetzt, die genetische Information der Zellen so zu verändern, dass der Stoffwechsel in den angeschlagenen Herzmuskelzellen wieder ins Lot kommt.
Die Gentherapie ist letztlich eine Möglichkeit, mit einem Virus, den wir künstlich herstellen, DNA direkt in diese Herzmuskelzelle einzubringen. Also ich kann wirklich wie ein kleiner molekularer Chirurg in die Zelle direkt eingreifen und dort in der Zelle wirklich kausal Signalwege angreifen, die zur Herzinsuffizienz führen.
Für diese Therapie benutzt man an der Uni Heidelberg künstliche Viren.
Das sind Viren, die umgebaut sind, dass sie nicht mehr krankheitsmachend sind. Die haben die Oberfläche dieser Viren sind so von uns verändert, dass sie gezielt in Herzmuskelzellen reingehen. Also die spezialisieren sich sozusagen auf die Herzmuskelzelle.
Erste Experimente am Tier haben gezeigt, dass dieser Therapieansatz tatsächlich funktionieren könnte. Doch wie immer, wenn die Medizin fantastische neue Wege beschreitet, ist viel Geduld gefragt und auch Skepsis. In der Zwischenzeit gibt es aber auch so schon viele Möglichkeiten, die Situation von Menschen mit Herzschwäche zu verbessern. Besonders gefragt ist hier die Eigeninitiative. Die bewirkt wahre Wunder.
Aber für mich ist es, das Wichtigste ist dann halt, dass ich Sport mache. Ich fahre viel Rad und mache möglichst viel Bewegung halt. Und das hilft mir auch.